Also, die Höflichkeit oder Zivilisiertheit ist eine Tugend, deren Folge eine rücksichtsvolle Verhaltensweise ist, die den Respekt vor dem Gegenüber zum Ausdruck bringen soll. Ihr Gegenteil ist die Grobheit oder Barbarei. Herzlich willkommen bei 10, 2, 4. Heute mit Luis.
Hallo.
Frisch rasiert.
Ja.
Frisch geschoren.
Es musste ein bisschen Luft ans Hirn kommen, damit hier mal wieder ein bisschen Wind ins Gemächt kommt, wollte ich gerade sagen. Warum?
Okay. Wir wissen, wo dein Gemächt jetzt ist.
Also kennt ihr das? Das ist doch wie bei Men in Black 2 mit diesem. Nee, war es im ersten? Ach, sogar der Typ, weil ihm das Tuch unterziehst, dann hat er doch die Eier hier.
Ja, da musst du, das ist, stimmt, das passt ganz gut.
Ja, also guck, also wow. an meinem Hinterkopf ist
das
eigentlich.
Das Bild, was er jetzt
ja.
Das passt nicht zu ihm.
Ja, also. Ja, ich bin auch da und Paul ist auch da. Hallo.
Hallo.
Hallo, Paul. Ich wollte dich auch noch vorstellen.
Das ist alles gut. Ja, ich wollte nur schnell von meinem Penis auf meinem Kopf ab.
Ich fühle mich vorgestellt.
ein Satz nach der Penisvorstellung, Pauls Vorstellung.
Der zweite Penis im Game.
Schön, dass wir mal wieder da sind und weil wir am Anfang immer nicht wissen, wie wir einsteigen sollen, steigen wir wieder mit unserer Verkostungsthematik ein, weil da haben wir sofort so ein haptisches Erlebnis für alle.
Ja, und auch in Bezug zu den Leuten, ne, dass sie merken, ja, wir sind einer von denen.
Ja, wir kaufen uns auch Sachen und trinken die dann.
Genau. Das habe ich gar nicht gekauft diesmal,
ah, ja.
Das habe ich sogar geschenkt bekommen.
Man schenkt uns Sachen, die ihr dann trinkt.
Und zwar, wie ihr gleich sehen werdet, sind wir auch sehr spät zum Verkosten gekommen.
Ja, mach mal auch, hol mal raus.
Ich hab
meinen Soundeffekt schon mal am Start.
Ich habe zu Weihnachten eine Flasche Bier geschenkt bekommen.
Lies mal vor, was da drauf steht.
Und zwar eine ganz dezente 1 Liter Flasche Finsterwalder Weihnachtsbier. Fertig.
Ich mach wieder aus.
Dietrichs Backhaus. Finsterwalder Bierspezialitäten werden nicht filtriert und behalten ihre Hefetrübung. Um diese Frische zu erhalten, bitte kühl und dunkel.
Hast du das gemacht?
Steht echt nichts über das Bier tatsächlich.
Ach echt?
Gebraut nach dem deutschen Reinheitsgebot von 1516, ausschließlich natürlich. Aus frischem Brau.
Ah, okay.
Deutschland.
Ja, wird ein bisschen, dass da 5 oder 4 Weihnachtsmänner vorne drauf sind. Reicht nicht einer?
Ja, es ist also definitiv ein Weihnachtsbier, ne?
Darf ich das mal sehen, ganz kurz?
Natürlich.
Ja. Können wir ganz kurz nochmal appreciaten, wie riesig das Teil ist?
Ist es 1 Liter?
Ja. So 1 Liter. Ich finde es auch gut, dass hier hinten drauf, ja, Inhalt 0,5 und 1 Liter in so Checkboxen ist und 1 Liter ist angekreuzt. Ja, dass alle wissen, das ist die 1 Liter.
Dass man das auch nochmal wirklich versteht.
Ja, aber es ist smart, weil dann muss man nur ein Etikett.
Aber das muss halt aus so einer kleinen regionalen Brauerei sein, weil eben auch das Haltbarkeitsdatum handeingetragen ist und alles. Und ich habe das geschenkt bekommen.
Kannst fast nicht halten.
Und hab das
so ein bisschen.
Möchte bitte die edle Flasche
und
auch
hab
mal.
Und hab das auch ewig nicht
holen
nutzen können so richtig. Und dann dachte ich mir aber, hey, wo
ist der Zeitpunkt?
Wenn nicht hier.
Richtig, dann mach mal auf das Monster. Soll ich aufmachen?
Dietrichs Backhaus.
Mach du das auch, ja.
Steht da Dietrichs Backhaus.
Ich soll wieder verkosten, ja. Also gut, aber muss ich mir gleich.
Bitte spülen Sie die Flasche nach Genuss kurz aus und lassen Sie sie offen stehen.
Siehst du mal.
Ja.
Was passiert, wenn ich das jetzt aufmache?
Wenn du sie nicht geschüttelt hast, dann gar nichts.
Sicher?
Ja. Sie wird halt ploppen, aber das war's.
Das war relativ unspektakulär.
Ja, aber ich finde, offen sieht sie noch schöner aus.
Stimmt eigentlich, hier
oder?
Ein bisschen, das ist ein bisschen so.
Mach mal den Schmand ab da.
Ist doch nicht so professionell gemacht hier. Machen wir so ein bisschen runter.
Ja, genau.
Jetzt sieht es doch richtig gut fürs Instagram-Foto
aus. Ja, Mensch, eigentlich wollte ich gar nichts trinken nach den vergangenen Tagen, ey.
Das sieht auch weihnachtlich aus schon.
Ja,
da sind Weihnachtsmänner drin. Ei, Paul, du willst ein großes Glas, ne?
Schmeckt es dann jetzt eigentlich so ein bisschen nach... Schmeckt
was hier, was habt ihr alles übrig, ne?
Aber da steht jetzt auch nicht drauf, dass es irgendwie nach Zimt schmeckt oder nach
sowas? Dazu verkosten wir das, glaube ich. Okay. Ich weiß nicht, was da drin... Also
ich muss jetzt nicht bei 33 Grad mit Ventilator und Luftfeuchtigkeit 80% würde ich sagen, warte doch mal, ich will mit anstoßen, aber auch wenn ich das Bier nicht trinke.
Oh, es riecht sehr süß auf jeden Fall.
Boah, ich glaube, ihr brecht mir gleich hier das Studio voll. Ich sag's
euch. Ich finde, es riecht halt wie ein dunkles Bier halt, ne? Oder? Findest du, das riecht zu süß?
Nö, also
das ist nicht voll gut, ehrlich gesagt.
Es war keine Wertung in dieser Aussage.
Was ist das denn?
Das ist mein Anschluss. Das ist super lächerlich, wenn du wenigstens das Glas voll bekommen hättest.
Prüsschen.
Das ist einfach noch Johannes Mittelstreif von heute Morgen, oder?
Juhu.
Mittelstreifen von heute Morgen. Was ist denn das schon wieder?
Kennst du das nicht?
Nee, hab ich noch im Leben nie gehört. Ich bin auch sehr froh.
Mittelstrahlurin?
Also das ist was du, wenn du...
Der Mittelstrahl.
Ja. Was hast du denn verstanden?
Ich hab dann, das ist der Mittelstreifen von heute Morgen
Mittelstreifen.
Ja, was ist denn das schon wieder? Ist das ein Anspiel auf
Kacke? Nein. Ich mein wirklich... Wow.
Das ist gerade in meinem Kopf passiert, was gerade in deinem Kopf passiert ist.
Okay, nein, das ist ja noch schlimmer, als dass es in meinem Kopf gerade passiert ist.
Der Mittelstrahl von morgen schon wieder, ja?
Also es schmeckt echt gut. Also es schmeckt...
Ja, also es schmeckt halt wie ein dunkles Bier.
Unaufregend.
Nicht?
Mhm. Ja, finde ich gut. Aber was jetzt der Mittelstrahl ist, weißt du hoffentlich, oder?
Jetzt weiß ich es, glaube ich, ja.
Okay.
Gott sei Dank.
Oh, Gott sei Dank.
Mann. Aber das hätten wir jetzt ja gut. Ja.
Ich habe noch eine Überraschung für euch.
Okay.
Die für euch keine Überraschung ist.
Okay.
Jetzt halt doch nicht so, wir können ja ein bisschen mitspielen.
Okay, warte.
Okay, was ist das?
Wow.
Ein Schweizer Taschenmesser.
Ich bin dem Trend eines jeden 12-Jährigen hinterhergelaufen und habe mir einen Fidget Spinner besorgt.
Mhm. Okay, kannst du mich bitte mal als völligen frontalen Noob bitte aufklären, was die Scheiße soll eigentlich?
Ist ja krass, wenn du dir jetzt einen Zahn ausgeschlagen hättest.
Total Noob, was hau ich halt für komische Wörter raus? Ich rede wie so ein 13-Jähriger, ey.
Für alle, die dieses ein Monat alte Meme ihres kleinen Bruders oder ihres Neffen und nicht ihre Neffen und Nichten noch nicht vollends durchleuchtet haben. Das ist ein Fidget Spinner.
Okay.
Ich weiß gar nicht, ob es richtig aussieht. Ich fühle mich auch richtig alt dabei, dass ich das auch so sage. Ja. Ein Fidget Spinner.
Okay.
Ist das nicht
total heißt das nicht vielleicht auch Fidget Spinner? Ich möchte unseren Fidget Spinner.
Dieses Modell im Speziellen ist quasi ein Kugellager, was umrandet ist von so einem dreikantigen Ninja-Sternartigen Gewölbe.
Also das Ding hat weder Ecken noch Kanten. Das muss man schon mal sagen.
Ja, es sind runde Ecken. So, hier sind runde Ecken. Nicht?
Aber ist das jetzt sowas wie so ein Jojo? Kann man damit jetzt auch so geile Tricks machen oder sowas? Oder?
Im Grunde ja.
Ich glaube, wenn man krass ist, kann man damit auch so Tricks machen.
Aber Johannes benutzt es eigentlich nur, um sich zu beruhigen.
Was ich als letztes gesehen habe, ist, dass es halt so auch diese Dinger gibt. Da sind dann hier so LEDs drin. In diesen...
Mhm.
Oder um ach, die...
Dann benutzen
die
das so auf Raves oder was?
Genau, und wenn du das dann halt so drehst, dann gibt es auch so richtig krasse Figuren. Alter.
Okay.
Das sind so die verschiedensten Modelle, die es hier gibt.
Ach, guck mal, da ist eine mit... Guck mal, da ist so ein Ninja-Stern da drunter.
Ja, Ninja-Stern gibt's hier. Gibt auch das, darüber sprechen wir nicht, aber das fände ich auch großartig.
Darüber sprechen wir nicht.
Genau. Und die Teile sind gerade irgendwie, warum auch immer, stark gehypt.
Also ich habe die auch schon bei 9gag voll oft gesehen. Ich dachte, was macht denn da so ein mechanisches Bauteil dazwischen?
Ich bin jetzt nicht in die Historie des Fidget Spinners nicht 100% aufgeklärt. Hm. Die gibt's wohl schon einiger Zeit. Und jetzt so seit 2-3 Monaten sind die Dinger auf so Schulhöfen irgendwie wie ein Jojo. Oder ich habe irgendwie ein... Ich habe einen Bericht irgendwie darüber gelesen und auch ein, zwei Videos darüber geschaut, über dieses Phänomen.
Ein Phänomen?
Nicht?
Erzähl mal weiter, bitte.
Und die vergleichen es zum Beispiel auch mit dem Hula-Hoop. Ja, also so ein Trendding, was auf einmal so da war und jeder ist da irgendwie ausgerastet, dass er es haben musste.
Okay.
Das war natürlich weit vor unserer Zeit. Und der Selling Point von den Dingern ist, dass sie sagen, dass sie quasi bei Konzentrationsschwäche oder beziehungsweise die Konzentration fördern oder gerade bei ADHS, Kindern helfen können und Schülern helfen können, so ein bisschen so eine Ablenkung zu haben. Und in einem Video, das ich geschaut habe, da hat der Typ das relativ klar, also im Grunde ist es der gleiche, bedient es den gleichen Reiz oder sollte es den gleichen Reiz bedienen, der auch bedient wird, wenn du mit dem Stift spielst. Mhm. Ja? Also es gibt quasi so eine ganze Wissenschaft drum, die sich darum kümmert, wenn Menschen quasi so ein bisschen so, so einen Bewegungsdrang haben, und wenn man sie aber dann in so einem Büro oder in der Schule an so einen Tisch setzt, dass dann die Leute das Gefühl haben, sie müssen sich irgendwie bewegen und dann so Ausgleichsdinger brauchen und dann wackeln die mit so einem Bein oder so, das mache ich zum Beispiel ganz viel, oder auch spielen irgendwie mit Stiften oder müssen irgendwas in den Händen haben, um sich irgendwie zu bewegen, und das soll quasi auch so ein bisschen
soll auch so ein bisschen super unprofessionell, Mann.
Sorry, aber ihr, müsst da, aber was ist ihr müsst da einspringen. Wenn ich huste, dann müsst ihr
sofort Luft reinspringen.
Aber was ist denn da gerade passiert? Hast du so ein Partikel von deinem geschluckt. Hast du so ein Partikel von deinem Fidget Spinner so? ja, pass auf, jetzt wächst ihm gleich ein Alien aus dem Rücken.
Die jetzt habe ich einen Faden verloren.
Darf ich mal ganz kurz was dazu fragen, bitte? Ja. Wie oft hast du das schon runtergeschmissen?
Du bist schon ein paar Mal runtergefallen, ist direkt am ersten Mal kaputt gegangen auch.
Also ja?
Das ist ein super flaky.
Was, aber so kaputt gegangen, dass es offensichtlich wieder zusammenbauen
kann. Ja, man kann es wieder zusammenstecken. Und die Teile waren halt eben so gehypt und über das Internet auch so gehypt, dass dann irgendwann es natürlich dann auch so Lieferschwierigkeiten gab und irgendwie Leute online warten mussten, um sich die Dinger zu kaufen. Der Hype ist so lange vorbei. Also erkennt man daran, dass ich zu Mediamarkt gegangen bin, um mir was anderes zu kaufen, und da einfach so an jeder Ecke so ein riesen Kanister, wollte ich schon sagen, so ein riesen Container. So eine
Krabbelkiste.
Aber voll mit diesen Dingern war, ja. Also es ist so, der Markt ist gesättigt, jeder, der jetzt haben wollte, hat eins. Und ich jetzt auch.
Aber ist das jetzt irgendwie sowas, was man sammelt, oder hat man davon eins und das war's? Oder?
Ich glaube, die Hype-Kids sammeln das auch so ein bisschen, aber das ist ein bisschen affig. Es gibt auch Leute, die damit Kunststücke machen. Die Kunststücke, die man wohl so macht, ist so hin und her werfen und dann irgendwie so fangen und irgendwie so von einem Finger in den anderen gleiten lassen oder irgendwie auf der Nase balancieren. Damit habe ich aber noch nicht viel zu tun. Ich habe das einfach so in der Hand und mache das meistens auch mit einer Hand.
Aber das ist hat schon so eine Beschäftigungsdings auf jeden Fall, so wie diese Fingerboards von früher oder sowas.
Total. Fingerboards ist genau das gleiche Beispiel, ja?
Okay.
Also es ist quasi immer so ein Ding. Die Dinger sind halt gerade super on Trend.
Hallo. Aber
ich habe das jetzt irgendwie so als Handspielzeug irgendwie auch so im Büro ständig in der Hand und mach so mein Ding, und bis jetzt hat mich noch kein Kollege
blöd angeguckt.
Ich leg's jetzt auch wieder weg, weil ich das Gefühl habe,
was ich schon so richtig verstehe, ist, wenn es den guten Kugelschreiber gibt und Leute können das ja auch richtig krass, wozu braucht man denn jetzt noch sowas?
Ja, das ist einfach Marketing.
Aber guck mal, es gibt ja auch.
Wir haben jetzt allen Leuten einfach eingeredet, dass jetzt das Bessere ist, und es holen sich all das.
Mhm. Eine ganze Zeit lang bei Facebook habe ich so eine Werbeanzeige immer bekommen für irgendeine komische kleine, so einen kleinen Kubus, wo so ganz viele Schalter und Hebel und Drehrädchen und sowas dran sind, was halt auch genau diesen bescheuerten Zweck erfüllt, dass wenn du irgendwo sitzt, dass du halt an dieser Box rumspielst.
Okay.
Ohne dass aber irgendwas mit der Box passiert. Es ist einfach nur ein Stück Metall, wo Schalter dran sind.
Was in dem gleichen Atemzug auch aufgenannt wird, sind die Fidget Cubes.
Genau, so ein Ding ist es.
Ist ein Kickstarter-Projekt gewesen, was im Grunde halt so ein kleiner Würfel ist, der an jeder Seite irgendeine Funktion hat, dass du Knöpfe drücken kannst, dass du das so drehen kannst, dass du so einen Zähler hochzählen kannst und so weiter. Also alles so befriedigende Sachen, die man mit den Fingern machen kann. Mhm. Und das Ding hat irgendwie, die wollten, glaube ich, 15.000 und haben irgendwie, keine Ahnung, 15 Millionen Funding bekommen. Und das war so einer der Hype-Dinger, die das so ein bisschen, hier steht auch so Do Not Buy, also anscheinend
kommt da nichts.
Kommt da nicht so viel.
Habt ihr schon mal was gekickstartet? Also, oder habt ihr bei einem Kickstarter mitgemacht? Das ist eigentlich die Frage.
Nee,
ich auch nicht.
Ich hab schon mal bei was mitgemacht. Ich weiß bloß nicht mehr was.
Hast du es jemals bekommen?
Nee, das war, glaube ich, auch nicht. Ich glaube, das war ich habe auf jeden Fall schon gekickstartet bezogen auf du machst bei kickstarter.com bei einem Projekt mit. Mhm. Habe ich, glaube ich, noch nicht gemacht. Was ich schon ein paar Mal gemacht habe, mindestens einmal für so eine Videoreihe, wo ein Typ gesagt hat, er will das machen, dafür braucht er Geld und man kann es quasi jetzt von ihm kaufen. Ja? Also es ist ja im Grunde das Gleiche. Ja? Du sagst halt, ich will jetzt eine geile Dokumentationsreihe machen und wenn du mir jetzt irgendwie $15 gibst, dann bist du irgendwie Platz 1.032.000 auf meiner Förderliste und du bekommst Zugriff, sobald es da ist, dass du es dir anschauen kannst. Das habe ich auf jeden Fall für eine Dokumentationsreihe schon mal gemacht, die ich mir lustigerweise noch nie angeschaut habe, natürlich. Und das zweite war, glaube ich, ich weiß es nicht mehr, was es genau war. Das heißt, bei solchen Kickstarter-esken Projekten, so Crowdfunding-Projekten, habe ich schon mitgemacht. Aber bei den so Kickstarter.com, so Videospiele oder irgendwelche Gadgets oder so, habe ich nie mitgemacht. Kumpel
von mir, der hat mal eine Fahrradlampe von so einem Kickstarter-Dude gekauft. Und das war dann auch so, er hat gesagt, ich brauche halt Geld und so, aber wenn du da mitmachst, kriegst halt eine Fahrradlampe. Ja. Die war auch ziemlich cool, weil die halt, also die hat über Magnetismus funktioniert. Mhm. Die hat, über so einen Bügel hast du die über das Rad gespannt und dann ist die quasi an den Bremsleisten, also da, wo auch die Bremsbacken angreifen, da waren halt die Kontakte. Ah, ja. Und wenn sich das Rad gedreht hat, ist dadurch eben die Lampe betrieben worden. Also quasi wie ein Dynamo mit Magnetismus.
Smart.
Und das war auch ganz cool. Er hat auch die Lampe bekommen. Die sah auch eigentlich ganz cool aus und die hat auch gut funktioniert. Aber bei der ersten Erschütterung des Fahrrads, und es war kein Sturz, es war wirklich bloß eine Erschütterung, hat halt festgestellt, dass die Lampe und das Prinzip zwar ganz cool ist, aber die verwendeten Materialien halt nicht cool waren. Und das ist schon beim ersten krasseren Aufprall oder bei der ersten Erschütterung ist das Ding zerbrochen.
Na toll.
Und dann war es halt so, dass er dann hat er ihm geschrieben und meinte halt so, ja, du, pass auf, ich hab das Ding, ist auch alles gut, aber es ist jetzt halt kaputt. Und dann meinte er so, ja, ich hab nichts mehr, ich kann dir kein Ersatzdings schicken. Und shit. Also er, der das verkauft hat, das Produkt, konnte halt nicht mehr für die Reparatur gewährleisten.
Okay,
krass. Und das fand ich dann schon ein bisschen schade, vielleicht sogar ein bisschen mies
irgendwie. Ja, das ist halt so das Risiko, was da ja auch mit einhergeht, so, ne?
Ja, ja, klar.
Also.
Aber ich meine, das war halt, glaube ich, auch das erste Mal, dass er das so gemacht hat und er ist halt damit gleich auf die Fresse gefallen.
Ja. Aber das ist ja auch oft so, also als dieser ganze Kickstart-Kram so en vogue gegangen ist, dass ja auch bestimmt einige Projekte oder viele Projekte dort Geld eingeheimst haben, ohne halt jemals das Produkt überhaupt fertigzustellen. Man da zum Beispiel dann auch nicht mehr weiß, wo ist das Geld überhaupt hin? Ist es da überhaupt in das Produkt reingeflossen oder nicht? Aber da gibt's schon krasse Geschichten. So, ich habe da erst vor 2 Tagen, weiß nicht, das x-te Dark Souls-eske 2D-Jump'n'Run, was produziert wird, in halt so Sidescroller-mäßig, so Castlevania-Style, bla bla. Die hatten irgendwie das Goal $50,000 eigentlich und die haben das nach 24 Stunden gerockt und haben jetzt irgendwie schon 160 oder so. Mhm. Was halt schon krass ist, dass das überhaupt möglich ist und dass es ja dann offensichtlich so viele Leute gibt, die dann da halt auch überhaupt mitmachen wollen. Also ich finde es schon beeindruckend.
Ja, du hast halt so ein bisschen. Bei Kickstarter hast du halt so ein bisschen, also das Konzept ist großartig und ich glaube, das wird es immer wieder geben. Du hast also die Thematik, dass du gut, dass wir den Gag auch noch gemacht haben. Du hast also die Thematik, dass du wenn du von so Erfolg dann überschüttet wirst, dass du das halt gar nicht so wirklich vorher bedacht hast vielleicht auch, beziehungsweise wahnsinnige Probleme hast, das auch zu skalieren, ja, also gerade wenn du was herstellst, also gerade die Herstellung von irgendwas, es ist halt trotz alledem ein enormer Unterschied, wenn du 1000 von diesen Fidget Spinnern produzieren willst mit der ersten Marge oder gleich 100.000. Mhm. Das ist halt logistisch ein Riesenthema, ja, wo dann auch mal Kosten auf dich zukommen, die du vielleicht gar nicht bedenkst, wo dann auch erfolgreiche Kickstarter-Projekte eigentlich schon wieder fast die Leute in Ruin treiben, weil sie
Fehlkalkulationen machen
oder weil auf einmal Kosten auf dich zukommen, die sie nicht bedacht haben. Mhm. Und das zweite Thema ist halt, dass halt ab dem Zeit, viele Kickstarter-Projekte sind ja so, dass du der Zeitraum ist abgelaufen, ja, und sie haben gewonnen und jetzt, also sie haben das Geld eingesammelt und jetzt fangen sie damit an, ja? Was natürlich was auf jeder Seite Sinn macht, weil die ja erst das Geld bekommen, wenn sie das Ziel erreicht haben,
ja.
Und dann braucht's aber relativ lang häufig, um das dann erstmal überhaupt loszutreten und loszulaufen und wir sind es halt gewöhnt, dass wir bei Amazon Prime was anklicken und dann ist es am nächsten Tag da. Und wenn du dann irgendwie dir so ein Licht kaufst und dann braucht es aber ein Jahr, bis es überhaupt bei dir da ist.
Also es war kein Jahr, aber das hat zum Beispiel auch erstmal ewig gedauert,
ehe das überhaupt kam. Dann ist natürlich die Frustrationsgrenze bei dir extrem hoch, weil auch der Hype, den du darum hattest, auch wieder verschwunden ist. Und wenn es dann halt nicht das liefert, weil letztlich entscheidest du dich halt auf was auf Basis von einem Video, wo noch kein Tester das in der Hand hatte, wo noch keine Reviews dafür ausgegangen sind, dass dann halt auch so Probleme damit vielleicht gar nicht dir erstmal auffallen. Ja?
Aber ich meine, andererseits basiert ja das Prinzip darauf, ne, dass du halt eben Leute suchst, die bereit sind zu sagen, ich gehe das Risiko ein und gebe irgendwie 5 oder 10 Euro dafür. Also ist ja auch nicht so, oder ist ja in den seltensten Fällen so, dass du irgendwie dein halbes Konto leerräumen musst oder leerräumst und so super das Risiko damit eingehst. Ne?
Oftmals, finde ich ja, sind ja dann sogar die Projekte, die dann nicht zwangsläufig was mit irgendeinem Computerspiel zu tun haben oder so, eigentlich ja auch die viel schöneren, weil es da ja um eine tatsächliche, gut, ich will jetzt nicht sagen, klar, ein Spiel kann auch eine Vision von jemandem sein, aber so eine tatsächlich so etwas, wo sich jemand kreativ auslebt oder sowas. Ein Fanfilm, wenn er den realisieren würde, so habe ich auch schon 1000 Mal gesehen. Das finde ich ja dann sogar noch von der Warte her, hey cool, danach kommt vielleicht ein Film dabei rum, den er sich in irgendeiner Form vorgestellt hat und ich habe den unterstützt und dem geholfen, dass er das realisieren kann, ist dann ja eigentlich auch so menschlich gesehen ein total schöner Zug, auch wenn es natürlich im Endeffekt um Aufmerksamkeit durch Geld geht. Dass das Ganze wieder so ein bisschen.
Naja, klar, aber gerade bei Sachen, wenn du was produzierst oder einen Film oder eine Serie, wo halt die Schwellenkosten, da mitzuspielen, extrem hoch sind, ja, also ein Game in den für die verschiedenen Konsolenplattformen zu portieren und das dann irgendwie auch dort zu anzubieten, ist jetzt, glaube ich, nicht saugünstig.
Nee.
Und dass man da sagt, ohne quasi diese Gatekeeper zu sagen, ich habe hier eine geile Idee und Leute finden es geil. Und das ist vielleicht auch ein Special Interest, weißt du? Das ist halt auch vielleicht auch irgendwie ein Fanfilm, wie du sagst, oder irgendein Remaster, Remake, irgendeine Neuauflage von irgendeinem Spiel, was es irgendwann mal gab, wo auch jeder Marketeer sagen würde, das macht jetzt gar keinen Sinn, das jetzt irgendwie groß anzupreisen.
Ja.
Aber nur durch eine Fanbase bekommst du das hin. Ist halt auch cool. Aber es zeigt halt auch so, ich habe das schon ein paar Mal gesehen, zeigt halt auch so ein bisschen die derbe, böse Realität. Ich habe da immer so ein bisschen Fremdschämen-Modus. Wenn Leute, wenn so Bands vor allem dann sagen, sie wollen eine Platte machen und wollen dann irgendwie Geld raisen dafür und dann einfach so eisenhart scheitern und da irgendwie 300 Euro zusammenkommen oder was auch immer und sie wollten irgendwie 10. Und das zeigt dir halt auch, es gab ja auch so viel so, hier, wie hieß denn der schlechteste deutsche Regisseur aller Zeiten? Der,
Uwe Boll.
Genau, Uwe Boll hat ja auch, Boll hat ja auch viel versucht, über Kickstarter irgendwie an Filme ranzukommen und ist ja da irgendwie mehrfach gescheitert und hat sich ja dann auch so in so einem Rant ans Internet gewandt. Hat gesagt, ja, wenn ihr meinen Scheiß nicht haben wollt, dann mache ich den einfach nicht mehr. Was ein bisschen so, ey, das war auch das, was wir
wollten. Gut, muss man dazu sagen, der Typ ist halt auch so ein, ist halt auch, steht so ein bisschen für sich allein bei der Flur. Also der ist super interessant, aber halt auch super durchgeknallt. Was wollte ich denn sagen? Kickstarter. Hier, genau. Sony haben doch auf der E3, glaube ich, letztes Jahr, haben sie Shenmue 3 oder 4 angekündigt.
Ja.
Was ja irgendwie so ein Nachfolger ist, auf den die ja schon, auf den die Gamer-Welt, zumindest eine Nische der Gamer-Welt, ja schon total lange wartet. Und da hat nämlich Sony dann auch gesagt, so ja, wir machen das, aber wir machen das als Kickstarter. Mhm. Und haben dann quasi so jeden einzelnen Zwischenstep haben sie halt dann mit bestimmten Raising-Funds irgendwie versehen.
Ja.
Was am Anfang auf so eine ganz krasse Ablehnung gestoßen ist, weil im Prinzip mussten die Gamer für ein Spiel, was dann am Ende trotzdem nochmal 60 Euro kostet, im Vorfeld quasi erstmal ermöglichen, dass das Ding überhaupt produziert wird, was ja irgendwie auch so im Subtext bedeutet, offensichtlich steht Sony selber nicht so dahinter oder glaubt nicht daran, dass das Ding ein Erfolg wird. Mhm. So, da war so ein bisschen fragwürdig, wie lässt sich das denn vereinbaren, wenn das halt große Firmen nutzen? Und das fand ich dann auch wieder einen ganz interessanten Ansatz, eigentlich zu sagen, oder einfach das ist halt eine sehr risikofreie Art für so große Spieleentwickler zu sagen, ja, wir gucken mal, wie viel dabei rumkommt und wenn es nicht zusammenkommt, naja, dann behalten wir halt irgendwie das, was schon da ist. Richtig. Das ist so eine ziemlich miese Masche eigentlich. Ich glaube aber in der Tat bei Shenmue in dem Fall wird es das wohl wirklich geben.
Ich habe gerade mal gesagt, gegoogelt, weil ich den Namen von ihm vergessen hatte. Zach Braff ist ja auch mal ein bisschen in die Kritik geraten, weil der, glaube ich, mittlerweile, ich glaube, 2 Filme sogar über Kickstarter gefundet hat. Mhm. Und so einen Film zu machen, ist halt nicht billig.
Nee.
Aber macht halt auch dann doch eher so Indie-Filme, die jetzt auch nicht so brutal teuer sind. Ja. Und da kam auch die Kritik auf, so nimmt Zach Braff da gerade seine Fans aus, indem er sagt, hey, ich will einen Film machen, liebe Fans, back das mal, damit ich einen Film machen kann, ihn ins Kino bringen kann und damit viel Geld verdienen kann. Mhm. Ja, also so ein bisschen, so was ist dann wirklich so ein bisschen der, also ich weiß nicht, ob die Leute irgendwie eine Kopie vom Film bekommen haben, keine Ahnung, wahrscheinlich, vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Aber es ist, genau wie du sagst, so Zach Braff hat halt genug Kohle wahrscheinlich rumliegen, hoffe ich für ihn, dass er vielleicht, wie es eher andere auch machen, irgendwie die halt mal in den Glückstopf gefallen sind, auch mal ein bisschen Kohle in die Hand nehmen und was Eigenes irgendwie backen und nicht ein Tool ausnutzen, was eigentlich dafür gedacht ist für Leute, die eben was ausprobieren wollen, ja, aber denen die Mittel fehlen.
Ja, ja, aber gut, ich finde, da ist auch wieder so das Argument, also ich meine, also ist ja nicht so, dass er jetzt Leute gezwungen hat, Geld dafür auszugeben. Er hat das gefragt.
Genau.
Und wenn er da genug Leute findet, die sagen, klar, bin ich dabei, so, ja, dann geht ja das Prinzip auf.
Zum Beispiel, wo es ja super gut aufgegangen ist, ist ja Thimbleweed Park.
Ja.
Was ja von Ron Gilbert, glaube ich, wurde das ja gebackt. Also ins Leben gerufen sozusagen. Mhm. Das ist dieses Point-and-Click-Adventure im Stile der alten LucasArts-Adventures, so wie Indiana Jones Fate of Atlantis oder Monkey Island oder sowas. Mhm. Und das war ja auch wahnsinnig lange in der Produktion, ist aber doch sehr erfolgreich geworden und da ist wohl auch ein Spiel rausgekommen, was wohl genau diesen Charme und den Witz von damals wohl haben soll. Und da ist es ja wohl wirklich gut gegangen und ich habe auch echt schon eine Weile mal vorgehabt, mir das eigentlich mal zu gönnen und das mal zu spielen. Gerade weil ich auch letztens erst bei Achtung Schleichwerbung, GOG.com mir nämlich Fate of Atlantis geholt habe und es mal wieder gespielt habe seit damals und es ist immer noch ein cooles Spiel.
Auf jeden Fall. Und er hat es ja auch mit The Cave damals auch gemacht. Mhm. The Cave war auch so ein Kickstarter-Projekt. Und klar, bei ihm ist es, glaube ich, so ein bisschen der Angle insofern anders gewesen, weil es wirklich so war, dass er sagte, ich kann das. Ich glaube immer noch an Adventure-Games in dem alten Stil. Ich kann euch sowas bieten, aber ich krieg von niemandem die Kohle dafür.
Ja.
So, die müsst ihr mir geben. So.
Weil es einfach in der Branche nicht mehr
und
gesehen wird.
Da ist halt auch so ein bisschen, um das Zach Braff-Argument noch ein bisschen mehr aus den Angeln zu heben. Bei Ron Gilbert weißt du halt, der kann Videospiele machen.
Hm, ja.
Der hat es schon ein paar Mal gemacht.
Ja.
Der kriegt es jetzt auch hin. Ob das jetzt gut ist oder schlecht ist, ist dann wieder eine subjektive Frage. Aber letztlich kann er das dann quasi auch wirklich durchführen. Und wenn jetzt ich kommen würde, würde ich sagen, ich habe voll die geile Idee für ein Videospiel. Hm. Ich habe noch nie beim Leben Videospiel gemacht. Ja. Dann ist halt so ein bisschen die Frage so, okay, kriege ich das überhaupt hin, wenn ich morgen irgendwie einen riesen Hype habe und dann was liefern muss.
Ja, aber was hat das mit Zach Braff zu tun zum Beispiel?
Also ich meine, Zach Braff ist ja auch quasi, er hat auch Filme gemacht und der kennt sein Handwerk so und der macht das auch, der exekutiert dann und bringt einen Film an den Start. Und da kannst du ja sicher sein, dass wenn du Zach Braff-Fan bist, wenn du dem 10 Euro gibst, dann würde er mir ein Produkt auf den Tisch werfen, was mir wahrscheinlich gefällt. Ja. Und ich bin irgendwie Teil davon.
So. Ich habe schon, also wie gesagt, ich finde diese ganze Kickstarter-Sache ist eine super interessante und coole Sache. Ich habe während des Studiums öfter darüber nachgedacht, schon. Also ich hatte schon, also da hatte schon ein paar Ideen, wo ich gedacht habe, okay, es wäre vielleicht möglich, ein eigenes Produkt zu entwerfen.
Ja.
Und dann wäre das auch eine Möglichkeit, dafür Kohle zu sammeln, halt Leuten zu sagen, so pass auf, so und so sieht's aus. Ich könnte das und das anbieten, also ich weiß, wie man es aufbaut und was man damit machen kann. Ihr würdet dafür das und das erhalten, aber ich bräuchte halt die Kohle.
Ja.
Also die Sache ist, ich habe so unglaublichen Respekt vor halt diesen negativen Seiten, die wir jetzt auch schon angesprochen haben. Ja, also zum Beispiel zu sagen, dass du nicht abschätzen kannst, geht dein Plan auf, also auch finanziell und rechnerisch einfach, ja? Oder kommen, oder was ist, wenn auf einmal irgendein Zwischenfall passiert, der eben viel mehr Kohle einnimmt? Vielleicht auch nur anteilig von dem, was du eingesammelt hast, wofür da wolltest du eigentlich gar nicht so viel für ausgeben oder so, weißt du? Hm. Und ich wüsste, also deswegen, klar habe ich ab und zu schon mit Leuten darüber gesprochen, über die Ideen, die ich so hatte und so, und da kommt es dann halt immer wieder so, dass ich daran dann denke, also allein könnte ich das auf keinen Fall. Ich bräuchte halt jemanden, der sich mit Wirtschaft auskennt und der, ja, und ich meine, und so jemanden habe ich bisher noch nicht so richtig getroffen, der das wirklich gut kann und so. Ich meine, ich habe mir auch schon sagen lassen, natürlich gibt es für alles auch da wieder Agenturen und auch dafür gibt es junge Unternehmen, die sich genau mit solchen Sachen beschäftigen, also die eben gerade dazu da sind, Ideen zu fördern und sich mit dir zusammenzusetzen und solche Pläne zu entwickeln und so. Aber wie gesagt, bisher geht mein Horizont bis dahin, dass ich weiß, dass es das gibt, dass es super cool ist und funktionieren kann, aber dass ich eben auch mega Respekt davor habe, weil ich denke, selbst wenn du, also das ist genauso riskant und genauso schief gehen kann, wie wenn du diesen altmodischen Weg gehst und einfach sagst, du gründest eine Firma, begibst dich auf den Markt und siehst, was passiert. So, ja. Weißt du?
Ja. Das ist im Prinzip auch nur ein Pitch, wenn du so willst.
Genau.
Ja, also deswegen kommt es ja auch zum Beispiel gut drauf, da so extrem drauf an, wie präsentierst du deine Idee? Hast du einen Film? Hast du vielleicht schon Mockups? Hast du ein 3D-Modell? Hast du einen Prototyp, der das Ganze irgendwie zeigt, wie das aussehen soll? Ganz krass, voll das Nerd-Side-Thema, was das angeht. Aber ich habe irgendwie letztens auf dem bekannten Internet-Sender, den ich jetzt, ich nenne einfach Rocket Beans, so eine Tabletop-Sendung gesehen, Diced heißt die.
Ja.
Da geht's nur um Tabletops, um diese kleinen Figuren, die Leute so würfeln und abmessen und piu, ich hab dich getroffen und tot und so weiter. Und da werden immer die aktuellen Tabletop-Crowdfunding-Projekte vorgestellt.
Okay.
Und das ist richtig penibler Shit, weil da kommt's drauf an. Also wirklich, da wollen dann die Leute wissen, ja, aus welchem Material sind die Figuren, wie genau sind die verarbeitet, sind das billige Plastikdinger, sind die aus Metall, wie sind die Gussstellen und so weiter. Also da musst du halt schon voll ins Detail gehen. Und wenn das halt in so einer Nische schon so heftig ist, dann frage ich mich zum Beispiel auch, ich weiß nicht, ob ihr das auch aus eurer Facebook-Timeline kennt, diese x-beliebigen 1000 Taschen, die so Uni-Body-mäßig, aber irgendwie so aus Einzelteilen bestehen, wo du so Taschenelemente irgendwie so ranklippen kannst und sowas. Ich frage mich immer, wie viele von diesen Projekten gibt es eigentlich und wie viele werden davon tatsächlich gebackt? Mhm. Weil sie werden ja dort schon zum Verkauf angeboten. Also es ist ganz interessant alles.
Ja, sogar dann so Thematiken, dass du als Unternehmen diesen Kickstarter-Kanal auch benutzt, um Hype zu bekommen.
Mhm.
Und dann zum Beispiel so Dinge machst, dass du sagst, okay, wir brauchen wir müssen 50.000 raisen, ja, also irgendwie einsammeln und dann selbstständig irgendwie 10 oder 20.000 reinwirfst, damit das Ding so ein bisschen so einen Anlauf bekommt. Ja. Ja? Oder halt selbstständig nochmal 10.000 draufwirfst, um es dann abzuschließen, weil du sagst, es reicht mir, wenn ich 30.000 bekomme, obwohl ich 50.000 wollte, hau aber nochmal Geld von mir selbst drauf, das ja wieder bei mir landet am Schluss.
Ja.
Und hab dadurch aber die Möglichkeit, du musst natürlich ein Ding abgeben an Kickstarter, aber dass du dadurch quasi eigentlich nur drauf setzt, dass du ein paar Leute erreicht hast, die sagen, ich habe da Bock drauf und damit quasi schon Kundenstamm hast, ohne dass du wirklich jetzt alle Leute überzeugen muss. Verstehst du, was ich meine?
Ja.
Genau. Das ist natürlich dann auch wieder ein bisschen, das kann Taktik sein, aber es ist auf jeden Fall ein bisschen.
Ja, ich glaube, so oder so musst du halt mit jeder Sache, die du anbietest, mit jedem Produkt oder mit jeder Idee gucken, was halt deine perfekte Plattform ist, um irgendwie einzusteigen. Ja, und ob jetzt, ich weiß nicht, wenn du jetzt irgendwie sagst, also wenn sich jetzt zum Beispiel Elon Musk hinstellt und sagt, er will den Tesla bauen, ob das noch die, also ob da für ihn noch ein Kickstarter-Projekt im Internet die richtige Basis wäre, zum Beispiel, wie wenn ich sage, pass auf, ich habe eine Idee für eine neuartige Allzwecktasche, die habe ich selber genäht, das erste Modell.
Habe ich mit meiner Freundin zusammen gemacht.
Genau, und wenn ihr alle Bock habt, dann könnt ihr auch eine haben, aber ich brauche halt die Kohle dafür im Voraus.
Klar. Ja, also das ist ja, da gibt's ja auch ganz viele verschiedene Plattformen. Ich habe auch mittlerweile irgendwann mal gehört, dass so die meisten gar nicht mehr bei Kickstarter.de sind, gar nicht mehr so viele, sondern es gibt schon ganz viele andere Anbieterseiten, die das dann halt da irgendwie anteasen und so. Es ist halt auch so eine ganz krasse eigene Welt, in die man so eintauchen kann, wenn man sich immer so einen ganzen Tag in irgendwelchen krassen Projekten vergräbt, die auf Kickstarter angeboten werden. Das klingt alles sehr nach Zukunftsmusik. Es gab da auch mal eine Zeit lang diesen Kickstarter für dieses Blockphone. Habt ihr davon was gehört damals?
Mhm.
Dass einfach so eine Platine ist, die so groß ist wie ein normales Smartphone und dann kaufst du dafür einzelne Blöcke, die du dann auf die Platine klickst und dann stellst du dir quasi so dein Telefon zusammen, wie du es brauchst. Wo ich damals schon irgendwie dachte, ey, saugeile Idee, wird niemals auf den Markt kommen, weil es wahrscheinlich, Achtung, Verschwörung, die großen Konzerne nicht wollen.
Ja, dass die großen Konzerne nicht wollen. Das Problem ist einfach da, bei Gadgets habe ich immer so meine Probleme, ehrlich gesagt, weil ich
Du meinst jetzt generell elektronische Geräte?
Generell, genau, also klar gibt es sicherlich irgendwie Ideen, die sau cool sind, die ich gerne hätte. Mhm. Aber auf der einen Seite ist es dann halt meistens der
rationale Johannes.
Naja, wieso? Das ist meistens halt dann doch irgendwie ein Prototyp oder die erste Version.
Klar,
ja?
Ohne Frage.
Und Early Adopter bin ich für einen Fidget Spinner für 4,99, aber nicht für irgendwie ein Mikrofon, ein Display, ein Handy oder irgendwas, was mich eher 300 kostet oder so. Und das Zweite ist halt auch, dass gerade bei Telefonen, das ist auch dann nicht standardisiert. Dann kaufst du dir von so einem Unternehmen dann so ein Telefon, ja, mhm. Und genau wie Paul dann sagt, wer garantiert dir denn, dass du dann diese Modularität, die sie da anbieten, ja, letztlich in einem halben Jahr oder in einem Jahr noch einsetzen kannst, weil sie dann irgendwann sagen, ja, die Kamera, die ist weg und die machen wir jetzt nicht mehr.
Ist es also alles völlig richtig, was du sagst?
Da gehört halt ein bisschen mehr Infrastruktur dazu als eine witzige Idee.
Total. Ne? Ich habe eigentlich auch eher dahinter gesehen. Also ich wäre auch niemals auf die Idee gekommen, dafür Geld auszugeben, also sorry.
Ja.
aber ich habe das eher so gesehen als, krass, da hat jemand eine richtig gute Idee. Also es ist ja auch so ein bisschen so, also der hat es sich schon ganz krass überlegt und da war auch ein Video dabei, wie das alles umsetzbar wäre und pipapo, bla bla. Ich sehe das halt auch so ein bisschen als so ein zur Schaustellen von, oh, ich muss ein bisschen wieder hier reinsprechen, dann hört man mich auch besser. So ein Zuschaustellen von, guck mal, das ist in meinem Kopf und ich kann sowas konzipieren. Absolut. Und im Idealfall wird halt irgend so eine Firma auf dich aufmerksam über ein Kickstarter-Projekt und sagt halt, ey, wisst ihr was, ich glaube, ihr seid zwei so Typen, genau die suchen wir, komm mal hier in unsere Entwicklungsabteilung. So, ja. Das ist halt auch so ein Durchforsten des Marktes so.
Beziehungsweise auch irgendwie, also das haben wir jetzt auch schon zweimal gesagt, aber Paul hat es ja auch vorhin auf den Punkt gebracht, das ist nicht so, ich habe ein fertiges Produkt und du kannst es vorher bezahlen und pre-ordern, sondern es ist, ich habe eine Idee und ich will die umsetzen und die Idee ist nicht vorbei, wenn du das Ding bei dir auf dem Tisch hast, sondern ich will daraus mehr machen und ich will damit quasi den ersten Step gehen.
Ja.
Und bist du bereit, das zu unterstützen? Nicht so sehr, weil du dieses Gerät auch jetzt haben willst, sondern weil du die Idee cool findest und willst, dass das quasi Teil des Marktes wird. Und das ist halt eine sehr hehre Frage, die man sich so stellt. Klar. Und bei allem, was quasi, ich sag jetzt mal, nicht kulturell ist, sondern eher klassisch konsumorientiert, irgendwie Elektro-Gadgets oder was auch immer, da stellt sich für mich schon immer so die Frage, so, warum jetzt? Also warum soll ich jetzt, klar, wenn jemand sagt, ich will jetzt irgendwie was bauen, was den Klimawandel aufhält und ich brauche nur 100.000 Bäcker, dann bin ich vielleicht einer von, wenn ich an den Klimawandel glauben würde.
Richtig. Wow. Wisst ihr, wer auch hätte lieber crowdfunden sollen? Ridley Scott. Dann wäre Alien Covenant nämlich besser geworden.
Meinst du wirklich?
Ja.
Ich glaube, der wäre es noch schlimmer gewesen.
Du hast ihn gar nicht gesehen.
Ich weiß nicht, aber ich befürchte, dass es noch schlimmer gewesen wäre. Ihr habt den neuen Alien-Film gesehen?
Ja. Vor einer Woche ungefähr, oder?
Ich glaube, ja. Ja, genau. Ich glaube nicht, dass man prinzipiell sagen kann, dass es ein schlimmer Film ist oder ein schlechter Film oder so.
Kein Übel.
Es sagt
zumindest
Paul, ich distanziere mich davon. Ich sag, das ist
also mir hat es einfach nicht gefallen.
Gut, das ist aber meistens ein gutes Anzeichen für einen schlechten Film.
Danke.
Also nicht immer.
Naja. Die Sache ist halt einfach, dass ich, glaube ich, mit der Erwartung hingegangen bin, einen wirklich coolen Alien-Film zu sehen. Einen wirklich coolen Alien-Science-Fiction-Film mit allem, was dazugehört, weil zum Beispiel die Star-Wars-Reihe gezeigt hat, dass es geht, dass man das Feeling von Filmen, die schon 10 oder 20 Jahre alt sind oder noch älter, wieder aufzugreifen und wieder zu vermitteln. Oh. Noch älter. Und wieder zu vermitteln. Und das habe ich halt da auch gehofft.
Ja.
Aber es hat halt nicht funktioniert.
Ja.
Beziehungsweise es hat nicht den ganzen Film mehr funktioniert. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war die erste halbe, dreiviertel Stunde wirklich hooked und wirklich drin und habe gedacht,
ich auch.
Geil, das kann richtig, richtig gut werden. Aber dann schlägt es so ein bisschen um und es gibt so ein bisschen entscheidende Momente, wo ich einfach so, warum jetzt? Und warum muss es so aussehen? Und warum kann es nicht irgendwie cooler sein?
Ja, also ich meine, der Film ist jetzt noch nicht so lange draußen, deswegen wollen wir jetzt auch keine Details verraten. So viele jedenfalls. Mir ging es genauso wie dir. Es gab ja auch, bevor der Film in die Kinos kam, gab es diesen 5-Minuten-Snippet von den Hauptdarstellern, wie sie auf dem Schiff quasi schon mal so vorgestellt werden.
Okay,
Hab ich nicht gesehen. Und den fand ich richtig, richtig geil, weil ich da so dachte, ey, sorry, ich füßel ein bisschen mit dir, Paul. Ist das Alien? Und da dachte ich schon so, cool, das sieht eigentlich mal so aus, als würden sie die Charaktere mal ordentlich mit einer Persönlichkeit ausstatten. Mhm. Sie würden da mal ordentliche Beziehungen untereinander einführen, was sich im Endeffekt halt als ein großes Manko herausgestellt hat. Also, sorry, auch wenn das ein Spoiler ist, warum schickt man auf eine wichtige, wichtige Mission für die gesamte Menschheit eine Crew los, die nur aus Beziehungen besteht? Das ist doch vorprogrammiert zum Scheitern, aber gut, das ist nur am Rande. Und dann fängt der Film halt an und hat halt diese geile Atmosphäre und es fühlt sich auch alles so ein bisschen nach Alien an und dann hast du aber auch noch hier, wie heißt der, Michael Fassbender, der noch Prometheus-Connection hat und so weiter und dann denkst du irgendwie so, ey, es ist eigentlich alles set it for fun. Mhm.
Set phases to fun.
Und dann sind die Charaktere, also ich mochte Prometheus jetzt auch nicht so mega doll, weil mir die Charaktere einfach eine Spur zu blöde waren. Aber das, was in Alien Covenant an Dummheit passiert, ist einfach krass. Ja, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie die eigentlich atmen können, so dämlich, wie die sich anstellen.
Also, das Krasse ist halt auch, dass man aus alten Action- und Science-Fiction-Filmen kennt man das so ein bisschen, ja, dass so die Charaktere Handlungen machen, wo man sich so als Zuschauer denkt, was, warum? So, ja. Also das ist doch offensichtlich nicht die richtige Entscheidung, wo man vorm Fernseher sitzt, am liebsten schreien möchte, so, dreh dich um oder geh nicht da rein oder so, weißt du, solche Sachen einfach. Ja. Und in einem Film, der 2017 ins Kino kommt, der ist einfach vollgestopft von diesen Momenten und du denkst so, also, das geht doch besser, es geht doch einfach besser, was soll das so, weißt du?
Ja, und generell, also, da könnte man jetzt diverse Szenen nennen, aber das wäre halt alles zu viel verraten, glaube ich. Wobei, ey, ganz ehrlich, wenn man den im Kino guckt, man hat halt auch nichts verpasst. Also, es ist krass gewesen. Das Kino war ja brechend voll.
Es war krass voll.
Und ich hatte irgendwie so das Gefühl, wenn es nicht so voll gewesen wäre, wären die Leute alle zwischendrin öfter mal aufgestanden, um auf die Toilette zu gehen. Wäre ich übrigens auch gerne.
Aber gegangen ist niemand, ne?
Also, ja, vereinzelt.
Echt, ja?
Ja, ja. Okay, aber generell irgendwie war konnte sich der Film auch nicht entscheiden, ist es jetzt ein Alien-Film oder ist es ein Prometheus-Film? Und das fand ich halt schade. Und was mir halt auch so als Fan von Alien 1 und 2, der ich ja nun auch bin und die Filme auch sehr gerne gucke und auch immer mal gucke, wenn ich gerade nicht weiß, was ich gucken soll, ist halt einfach, dass es wird halt so bis ins letzte Detail erklärt, warum es das Vieh gibt. Und das habe ich, danach habe ich nie gefragt. Und das wollte ich auch nicht wissen. Und das macht das Alien für mich so dann am Ende so ein bisschen, das entzaubert es so ein bisschen. Ja, vorher war es einfach so dieses fucking Evil, was es im Weltall einfach gibt. Und wenn du drauf stößt, dann bist du halt gefickt. Und jetzt ist es so, okay, das gibt's aus einem bestimmten Grund. Und den Grund fand ich halt auch echt kacke. So.
Ja, der ist halt noch nicht mal cool, der Grund.
Genau,
weißt du?
Das ist
ein bisschen.
Das ist einfach, ja, genau. Ja. Belassen wir es dabei. Also von mir keine Empfehlung.
Keine Empfehlung.
Keine Empfehlung.
Keine Empfehlung.
Ich werde mir mal irgendwann in dem Heimcinema anschauen.
Wo ist das, in welcher Straße?
Werde mir da mal irgendwie unterbilden. Ich habe ja nicht so eine wahnsinnig, das ist ja so einer der vielen Parts, wo meine Nerd-Credibility wieder den Bach runtergeht, weil ich nicht so eine wahnsinnig intensive Beziehung zu den Alien-Filmen habe. Den Prometheus-Film angeschaut und das hat mich überhaupt nicht genervt. So wie also, und ich glaube, das sind halt immer diese zwei Dinge dabei, ne? A, also Film nicht so mega geil. Gut, ich habe halt einen Science-Fiction-Film angeschaut, den ich jetzt ganz von den Bildern ganz hübsch fand und irgendwie der schon okay war. Der zweite Part, der mich halt nicht berührt, ist diese Enttäuschung quasi aus dem Franchise, aus der Grundsatzidee, aus der Genialität der ersten Teile quasi nicht mehr gemacht zu haben.
Ja.
Und ich weiß auch nicht. Also im Grunde waren ja schon alle, nachdem alle so brutal von Prometheus enttäuscht waren und irgendwie Prometheus quasi letzten, wann ist der rausgekommen? Vor
2011 oder 12?
Letzten fünf Jahre quasi immer herhalten musste als Beispiel, wie es schief geht. Ja, also in jedem zweiten Review, wo irgendwie ein Science-Fiction-Film irgendwie zerrissen wurde, wurde irgendwie Prometheus als Beispiel genannt, ja. Und dann quasi trotzdem es zu schaffen, dass wieder so ein Hype entsteht und wieder alle Bock drauf haben, ist schon beachtenswert, ne?
Ja, aber ich glaube, es liegt halt viel daran, dass eben diese Brücke geschlagen wurde zu Alien, also zu den Aliens. Ja. Dass halt gesagt wurde, ey, das Alien ist wieder zurück, ne? Und wenn du auch gesehen hast, also das, was als erstes rauskam, war ja ein Filmplakat.
Und das sah richtig krass aus. Das hat mich
sofort bekommen, weil es einfach nur ein schwarzes Poster war, wo ganz klein Alien drunter stand und du hast den Alienkopf so leicht beleuchtet erkannt.
Ja.
Und es war halt sofort so, geil, Mann. Weil, also ich fand, ich bin auch, ich habe alle Alien-Filme gesehen, aber ich finde eigentlich auch nur den ersten so richtig gut,
ja,
weil er irgendwie so einen bestimmten Thrill vermittelt, ja, also weil er irgendwie gruselig ist und der ist ja jetzt gar nicht so actiongeladen und
gar nicht
so blätterfilmig.
Ist eigentlich wirklich so.
Das ist fast wie ein Krimi eher.
Klaustrophobisch.
Und ich habe gehofft, sowas würde halt wieder kommen, ja, wie so ein Gruselfilm, ohne dass du das Gefühl hast, du gehst in einen Horrorfilm, sondern du bist einfach nur, das ist einfach nur spannend und du bist da, aber es ist so, genau das wurde halt nicht gemacht, das ist einfach wieder, wie gesagt, also ich würde auch sagen, es ist jetzt kein schlechter Film per se, aber mir hat er halt nicht gefallen, weil er halt so, er war, weiß nicht, ist irgendwie actiongeladen und bildgewaltig und es war einfach nicht das, was ich erwartet habe und ich glaube, es war nicht das, was viele erwartet haben.
Ja, was mir am, also so nachdem wir aus dem Kino raus sind, ich bin dann nach Hause gefahren, habe ich auch die ganze Zeit so ein bisschen drauf rumgedacht und dann ist mir halt auch aufgefallen, der Film hat halt kein neues, also nichts Neues erzählt, was jetzt nach Alien 1 und 2 nicht schon erzählt worden ist.
Quasi,
also was möchtest du denn anderes in diesem Universum erzählen? Du könntest halt wirklich das noch erzählen, was ja in jedem Film immer versucht wurde zu verhindern, nämlich dass das Alien auf die Erde kommt. Das wäre was Neues, das wäre in Anführungszeichen fresh, weil es würde auch nur darauf hinauslaufen, dass das Alien auf der Erde Riot geht und im schlimmsten Fall die Erde auslöscht, was dann quasi Independence Day 4 mit dem Alien wäre.
Ja, ja, ja.
Ich weiß nicht.
Du hättest ein bisschen gefangen in der Idee, ne?
Also so gerne ich die Filme mag und so krass ich dieses Vieh, wie gruselig ich das finde, ja, und was für einen Schock auslöst, desto mehr schleicht mich das Gefühl, dass dieses Setting und Szenario einfach, habe ich mir gerade Scheiße erzählt? Nee,
alles Gefühl, gut, erzähl weiter.
Das Gefühl, dass einfach das Ding ist zu Ende erzählt. So, let it die in peace. So das Einzige, was mich wirklich noch mal interessieren würde, wenn Ridley Scott dann mal tot ist. Sorry, Scott.
Wow. Hallo.
Komm, der ist 80, der Mann. Ja?
Ja,
es gibt ja schon Gerüchte übrigens, dass der einfach auch gar nicht mehr weiß, was er da tut.
Finde ich eigentlich ganz cool, wenn es quasi von Hollywood die Möglichkeit ist, dem alten Mann noch mal ein bisschen.
Steht dann so in der Variety, steht es so. Ja, Scott wieder besoffen am Set, voll debil, nackt hinter der Kamera.
Es wäre viel krasser, wenn Ridley Scott schon tot wäre und die hätten so einen Roboter, also so ihn nachgebaut.
Er hat ihn selbst nachgemacht.
Ja. Oh, reißt sich eine Maske runter, darunter ist James Cameron.
Nee, aber weißt du, was ich noch sagen wollte, ist zum Beispiel, wir waren ja, ich sage es jetzt mal, weil wir auch zu dritt da waren, wir waren ja irgendwie eine Woche oder zwei Wochen davor bei Guardians of the Galaxy 2.
Ja.
Und da bin ich mit euch ins Kino gegangen und ich habe den ersten Teil gesehen und ich wusste, der war gut und ich hatte aber einfach keine Erwartungen. Also hab gedacht, ich guck mal, was mich da jetzt erwartet.
Ja, ja.
Und obwohl ich mit nicht viel gerechnet habe, hat es das trotzdem nochmal übertrumpft. Ja, also ich war einfach nur mega begeistert davon. Und ja, ich finde es halt schade, dass es, also weißt du, es funktioniert ja offensichtlich. Es
ist halt ein Film, also so unterschiedlich die Ansätze ja von diesen beiden Filmen
sind. Ja, aber du weißt, was ich meine.
Man kommt halt mit dem wesentlich schöneren Gefühl aus dem Film raus. Und bei dem Ding, wie gesagt, das ist so, ey, wenn du irgendwie irgendwas gezeigt hättest, mir irgendein Bild gegeben hättest, irgendeinen Twist gegeben hättest, der überraschend ist, der was Neues da reinbringt.
Ja, oder einen coolen Charakter oder sowas.
Also wirklich, da war ja fast die Flötenszene zwischen den beiden fast ja noch am krassesten.
Krass
so.
Intens,
und trotzdem, da dachte ich aber auch so krass, die Szene ist nur drin, um zu zeigen, dass sie das CGI technisch umsetzen können. Und zum Abschluss, damit wir jetzt mal hier weg von den spuckenden Alien-Schleimköpfen kommen, Das Einzige, was mich interessieren würde, wäre wirklich die Alien-Version von diesem Neil Blomkamp, der auch District 9 gemacht hat. Und da haben sie ja Scott im Interview zu befragt, was er denn dazu sagt. Und da hat er wohl einfach nur gesagt, I don't give a shit. Und ja, keine Ahnung.
Ja, also, muss man auch Prinzipien haben. Das ist schon okay.
Es ist auch okay, wenn man Prinzipien hat, aber ich, ja.
Und wenn ich Ridley Scott wäre, würde ich mir, glaube ich, auch nicht ans Bein pinkeln lassen, so.
Ja, ja, ja.
Zu dem Neil Blomkamp hast du mitbekommen, dass der jetzt einen YouTube-Channel ins Leben gerufen hat, wo er regelmäßig Science-Fiction, experimentelle Science-Fiction-Filme publizieren will.
Okay.
Den Channel gibt's. Blum, irgendwas, muss ich nochmal gucken.
Okay.
Der Trailer dazu sah schon beeindruckend aus.
Okay.
Trailer cool. Zum Channel.
Ja.
Geil. Also von dem würde ich gern mehr Sci-Fi sehen. Ich fand wirklich, also die drei Filme, die er bis jetzt gemacht hat,
District auch wenn 9, davon Chappie und was ist das dritte?
Elysium.
Ah ja.
Auch wenn davon hier Dings.
District 9.
District 9 der beste war.
Auf jeden Fall.
Fand ich die anderen auch alle sehr unterhaltsam und auch von der Optik her sehr.
Ich glaube, und jetzt sage ich noch, also es ist ein bisschen überhöht, aber.
Na komm mal raus.
Die These, die ich jetzt quasi gerade im Kopf gebildet habe, ist, Alien war ja, wenn ich es richtig verstanden habe, zum damaligen Zeitpunkt was extrem Neues und anderes. Es war ja, dass du quasi diese Art von Intensität und Spannung und Nervenkitzel quasi filmisch noch nie so dargestellt bekommen hast, plus dieses düstere, gruselige, brutale Weltall, was es eigentlich so noch nie dargestellt worden ist. Mhm. Also es war quasi, man schaut sich ihn heute an und denkt sich, ja, ist halt so ein 80er Sci-Fi-Film. Mhm. Das war aber der erste 80er
ja,
Sci-Fi-Film.
Ja, vor allem.
Davor waren die alle irgendwie auf ganz anderen Ebenen unterwegs.
Ohne Alien und, also quasi ohne Alien hätte es sowas wie Event Horizon nicht gegeben.
Ja, nie. Und Event Horizon ist ja auch wirklich kein guter Film, aber.
Naja, aber der wird schon ziemlich abgekultet von so bestimmten Menschen. Also gerade so, aber dieses Genre, dieser Genre-Mix, All-Horror gelöt.
Absolut, ja? Absolut, absolut.
Und darauf kann man sich ja einigen.
Absolut. Und damit haben die was krass Neues gemacht und sind dann mit dem zweiten so in dieses 80er-Jahre-Action-Film-Ding gegangen und haben auch was richtig Gutes gemacht. Und District 9 zum Beispiel, ich will nicht sagen, dass District 9 eine Revolution war. Aber District 9 hat schon auch irgendwie Sci-Fi so interpretiert, wie es irgendwie noch nie so wirklich passiert ist.
Naja, halt in diesem Mockumentary-mäßigen.
Ja, der Style ist das eine, aber auch so dieser Aspekt irgendwie, also wer die Story von District 9, ich kenne die Spoiler nicht, aber so dieser Setup ist quasi, Aliens landen, sie landen nicht in New York oder in irgendwas, sie landen einfach mal in, ich glaube Kapstadt, in Südafrika und landen da und die Aliens, die da landen, sind aber nicht irgendwie die überkrassen Welteneroberer, sondern sind eher so dumme Arbeiter.
Ja.
Die da so gestrandet sind.
So insektenmäßig so.
Genau. Ja. Und die Menschheit schließt sie einfach in so einem Slum ein und akzeptiert so, dass die es, also akzeptiert, aber die Menschheit ist so, hat es so, die sind jetzt so da. Und mit dem muss man irgendwie dealen, aber es ist eher so ein bisschen so Thematik Flüchtlinge und so, ne? Also es ist eher so ein bisschen so ein, wie geht man mit einer anderen Spezies um, die sich nicht im Ansatz an seine kulturellen Gepflogenheiten anpasst. Und das zusammen mit dieser relativ spannenden Story irgendwie ist schon ein Aspekt, der ziemlich cool ist und der auch so ein bisschen auch an Black Mirror oder so erinnert. So, weißt du, so von der, ja,
das stimmt
von der, schon.
Das stimmt,
wir brainstormen einfach mal so eine absurde gesellschaftliche Situation und spinnen die in so einem Sci-Fi-Ding mal so durch.
Naja, weil halt die Überlegenheit eines außerirdischen Wesens, einer außerirdischen Art oder so weggenommen wird.
Genau.
Gesagt wird, okay, da kommt was und es fickt erstmal alles.
Exakt.
Und die Menschen müssen halt damit umgehen, sondern also, ja, okay, es sind halt auch nur Menschen quasi. So.
Ja, ja. So. Also, ja, das ist ja sowieso dieses, da stößt im Prinzip der Blockbuster, der Sci-Fi-Blockbuster an diese ewige auserzählte Geschichte.
Genau.
Es kommt das Böse und das Böse muss bekämpft werden. Mhm. So, das hat seinen Höhepunkt gehabt, 95 mit Independence Day, und ab da hätte man die Scheiße halt sein lassen können.
Stimmt, ja.
So, dann kannst du vielleicht noch sagen, Starship Troopers macht noch irgendwie ein bisschen Spaß, weil er halt tragic ist und so, aber ja, gerade so dieses frische Element, so dieses Überraschende, ja, das kickt mich dann irgendwie mehr, da mal zu sagen, hey, ich möchte darüber mal mehr wissen oder mal einen anderen Konflikt sehen als gut gegen böse und blöder Superheld oder so.
Das ist halt, das wurde aus einem völlig anderen, aus einer völlig anderen Sichtweise mal angegangen. Ja. Und das ist auch so zum Beispiel, was mich bei Passengers so gewundert hat, ja. Der kam vor kurzem und der wurde vorher auch mega gehypt. Aber da war jetzt halt nichts, was dich mega umgehauen hat, weil es super originell und neu war. Und deswegen, also ich weiß jetzt nicht, ob der Film jetzt direkt gefloppt ist oder so, aber
ja,
ist, schon
gefloppt, ja. Ja, ist er?
Das weiß ich da nicht. Da ist nicht, also ich glaube, in 5-6 Jahren wird da kein Hahn mehr nachkriegen.
Ja, also ja, der war jetzt nichts Besonderes. Trotz alledem hat er mich irgendwie, als ich ihn geguckt habe, auf dem richtigen Fuß erwischt.
Ja, ist halt Chris Pratt, ne?
Ja, und der war halt, also was so Fazit zu Passengers ist eigentlich so ein bisschen wie Titanic im Weltall. Also ja, so, okay. Und er zitiert halt an so manchen Stellen ganz charmant so, ne? So der Barkeeper ist halt, die Bar ist halt, die Bar ist Shining so ein bisschen. Mhm. Und gut, dass dann am Ende da noch Morpheus irgendwie auf einmal aus der Kiste steigt und so. Oder
hallo, Spoiler.
Ich habe nur Morpheus gesagt.
Das weißt du.
Also, weißt du doch gar nicht, wer ist denn Morpheus? Kennst du Morpheus?
Klar, der schwarze Dude von Matrix.
Lawrence Fishburne.
Was ist denn Matrix?
Hallo.
War das nicht dieses verkappte? Ach, egal, lass uns nicht davon anfangen.
Nee.
Ja, ach so, wo du gerade nämlich Neil Blomkamp gesagt hast, ist mir nämlich noch in den Sinn gekommen, weil wir gerade über seinen besten Kumpel Zach Braff geredet haben.
Sie.
Zach Braff macht jetzt, produziert jetzt eine Serie über einen Podcast. Also, worum es in der
Serie geht. Da steigt jemand auf den Hype-Train auf.
Geht es in der. Was?
Chuchu.
Ich bin gar nicht gehypt. Ich find's eigentlich
du doch nicht.
Ach so, er.
Mann.
Chill, Alter.
Wow.
Nicht alles ist immer ein Diss gegen dich.
Sorry, viel ist alle.
Viel ist immer ein Diss gegen dich, aber nicht alles.
Ja, ja, ich merke das schon. Soll ich über Fußball reden?
Du nicht.
Wollen wir noch über Fußball reden?
Nö, es gibt eigentlich nichts zu bereden.
Okay. Ich würde auch sagen, wir.
Wolltest du nicht aber noch was von Dortmund erklärt haben?
Nee, das habe ich ja schon erklärt bekommen.
Okay.
Stimmt. Spoiler. Nee, Teaser.
Paul?
Ja?
Was hörst du gerade so?
Ich habe gehört, komischerweise, ich habe gerade Urlaub und habe eigentlich richtig viel Zeit, Musik zu hören. Mache ich aber gar nicht.
Geil.
Aber ich habe
nicht geil.
Ich habe natürlich gehört, Sternzeichen Hass von Audio 88.
Nice. Habe ich auch gehört.
Nachdem wir Freitag beim Record Release waren.
Ach, wart ihr im HHV-Store?
Na klar.
Logisch.
Ihr seid so eine Fanboys. Dann hab ich den Arsch signieren lassen von ihm.
Ja. Ich hab gesagt, hallo. Und ich hab gesagt, danke. Und dann bin ich gegangen. Ganz cool, ne?
Ja.
Mit meinem Charme überworfen.
Voll. Also man hat sofort gesehen, wie selbst Audio 88, das habe ich noch nie gesehen, kurz rot geworden ist als Johannes
Kurz gelächelt.
Verpiss dich!
Nee, Quatsch. Also ganz ehrlich, ich habe bei dem immer das Gefühl, der hat nur einen Gesichtsausdruck und das ist immer mit so einem leicht hochgezogenen Mundwinkel so.
Gesichtsausdruck Hass.
So, ja. So ungefähr.
Na, jedenfalls höre ich das gerade.
Geil.
Das sind 8 Tracks, die eben.
Die sind sehr kurz, die
Hass Tracks vermitteln. Wie findest du?
Also, ich habe mich auf einmal gewundert, als ich es durch hatte, dass dann schon was Neues kam. Geile Aussage.
Ja. Na, ist halt eine EP, ne? Also ist jetzt nicht so.
Ach, es ist nur eine EP.
Ja,
ach so,
ja.
Ich dachte, es ist jetzt hier Full Metal Album.
Nee, nee.
Sternzeichen Hass EP.
Hassep.
Hassep.
Also es wird viel gereimt, was man ja bisher solo von ihm nicht kennt.
Hm.
Solo zumindest nicht kennt. Und es funktioniert aber trotzdem echt gut. Und ich finde, da sind so ein paar, wir haben uns schon kurz drüber unterhalten. Ich finde, es sind jetzt schon ein paar geile Songs dabei. Ich glaube aber, dass es wieder so ein Album ist, was du irgendwie in einem halben Jahr noch mal rauskramst und merkst, Mann, den Track habe ich bisher gar nicht beachtet und der ist echt gut. So, weißt du? Also es wird so mit jedem Mal hören, wird es irgendwie anders und noch ein bisschen geiler vielleicht. Und dann habe ich gehört Roswell von Materia.
Oh. Ist das Neue?
Genau.
Ist das schon raus?
Jo.
Klar, das muss ich am mir gleichen auch noch Tag wie Sternzeichen hast.
Shit, das habe ich voll verpasst. Das muss ich auch noch anhören.
Und
was sagst du?
Ich habe bisher tatsächlich nur Masimoto gehört, nie Materia auf Albumlänge.
Geil. Mhm.
Und finde es aber richtig, richtig gut.
Witzig.
Also es ist jetzt, glaube ich, nichts auf, also kein Aufreger dabei, kein nichts Neues.
Mhm.
Aber man merkt schon, dass er das kann, was er da macht, und ist jetzt nicht abstoßend. Das ist schon es geht gut rein, finde ich.
Bei Materia habe ich halt, ich habe so viel Appreciation für diesen Typen übrig. Und ich feiere den einfach als Person und von seinem Skillset. Und das, was er da abliefert, ist erste Sahne Popmusik. Ja, wir haben ja auch den ESC angeschaut und uns darüber auch die eine oder andere Sache unterhalten. Und das ist halt jemand, der ist irgendwie der ist ein nationaler deutscher Künstler, ja, der quasi für den deutschen Musikraum Musik macht und das auch wirklich richtig gut macht. Aber ich bei seiner Mucke bin ich trotzdem, denke ich, immer an irgendwie, keine Ahnung, die das Meld-Festival oder sowas.
Ja,
das ist so,
ja,
das ist so Visions-Cover-Musik. Und das fällt mir halt schwer, mir persönlich jetzt.
Klar, aber es ist halt Materia, ne? Also der findet seit wie vielen Jahren im Radio statt?
Aber, Alter.
Der findet seit wie vielen Jahren auf jedem Festival statt? Auf also der wird jetzt nicht auf einmal Songs darüber machen, wie er den ganzen Tag Koks zieht und Nutten fickt. So,
ja, aber
also,
ich meine, dafür macht er dann aber halt auch bei Haftbefehl in Ich räume meinen Besten mit.
Auf jeden Fall.
Genau.
Also der Typ ist so krass, also so viel Credibility.
Ja.
Dass also, und die hat er zu Recht auch. Weil er ja für jeden von denen schon Tracks geschrieben hat. Der Materia war ja Ghostwriter für viele, habe ich mal gehört, ne?
Mhm. Ja, okay. Mhm.
Und also auf jeden Fall, so der Typ, dem kann ich. Und ich habe auch irgendwie Shoutout an All Good Podcast, auch unbekannterweise. Da hat er auch eine Folge mit Materia gemacht und die war auch sehr interessant und TV Straßensound habe ich mir auch reingefahren mit Materia. Das ist fast besser.
Klar.
TV Straßensound. Also für alle, die da auch noch nicht auf den Hype-Channel gestiegen sind. TV Straßensound. Paul, erklär mal ganz kurz, was TV Straßensound ist.
Das ist halt so eine Hip-Hop-Plattform.
Sowas wie halt die Fresse?
Nee. Nee, das ist schon, glaube ich, eher so ein Medium, so wie hiphop.de so, okay. Oder R16 Bars oder so.
Ah, okay, also wie so ein Hip-Hop-Mag.
Genau. Ja. Ich kenne die aber tatsächlich bloß von YouTube. Ich weiß nicht, ob die eine eigene, also die haben bestimmt auch eine eigene Seite.
Ja, ich glaube, die sind vor allem durch YouTube-Videos bekannt.
Ja. Und seit kurzem, oder seit vielleicht jetzt auch schon ein bisschen länger, macht die Interviews da MC Boogie. So ein alter, so ein Berliner Oldschool-Rapper.
Okay.
Der wirklich schon echt lange dabei ist. Und der ist ganz unterhaltsam, weil wenn du den reden hörst, denkst du so, Der ist komplett hängen geblieben irgendwo.
Auf jeden Fall ist er wahrscheinlich
auch. Er wirkt auch nicht sehr intelligent, aber
den habe ich schon mal gesehen,
glaube ich. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, die Interviews mit ihm sind schon große Klasse irgendwie. Okay. Und auch gerade das Interview mit Materia, also über was sie sich unterhalten, wie die sich unterhalten, ist schon sehr.
Die Interviews von denen sind halt gleichzeitig assi, dass du dich ein bisschen drüber lustig machen kannst. Aber auf der anderen Seite auch so real und so echt, dass da echt was Interessantes über rüberkommt. Also, weil du merkst auch, gerade das Materia-Ding ist ja, du hast es ja auch erzählt, irgendwie gerade wenn er mit jemandem spricht, der so ein bisschen in der Scene ist, der so ein bisschen länger unterwegs ist, der auch so ein paar Leute kennt, ja, dann tauschen die so ein bisschen irgendwie, was sie früher gehört haben, aus und da ist er überall dabei und der kann halt auch wenn man es ihm nicht vom Auftreten her zutraut, der folgt den Leuten in ihren Gedankengängen, ja, und der ist da am Start. Und wenn Materia über Angeln redet und was Angeln für ihn bedeutet und was er da so ein bisschen als lebensphilosophische Sache draus zieht, dass man irgendwie ein Ziel hat und dass man irgendwie was machen muss, dann sitzt er da und folgt dem und ist voll am Start und sagt so, ja, auf jeden, oder es ist wie das oder wie Spray und keine Ahnung, das ist eine Community und ist da voll am Start. Also der Typ hat wirklich ein Talent dafür, auch wenn er kein gutes Talent hat, wirklich ein Interview zu führen, ein Talent dafür, da ein Gespräch zu führen, was ihm Spaß macht.
Okay. Vor allen Dingen hast du halt auch jede Minute den Eindruck, dass da halt ein Fan redet, ne? Also nicht ein Fan absolut. Jetzt von dem, den er interviewt, sondern ein Fan der Musik und der Kultur einfach. Ja. Das ist schon krass. Also das ist schon ein Glücksgriff irgendwie so ein bisschen.
Nochmal den Namen?
TV Straßensound ist der
Channel. TV Straßensound, okay, da gucke ich auf jeden Fall mal rein. Check klingt mal. Gut.
Ja, und wie gesagt, also davon, natürlich ist es Popmusik und Radiomusik und so, aber das, was er macht, ist schon schwer in Ordnung. Also ich höre mir das Album gern an, obwohl ich bisher immer wirklich nur nebenbei die Mucke angemacht habe. Also es ist nicht so, dass ich mich jetzt hingesetzt habe und gesagt, oh, jetzt höre ich mir das mal an und höre auch zu, sondern
und soundmäßig setzt er das quasi fort, was auch schon auf den zwei Alben jetzt zuvor war, oder ist es ein bisschen anders geworden?
Naja, also ja, er setzt das fort, was er
gemacht
hat. Also es ist jetzt nicht, ist jetzt kein 0815-Scheiß, aber ist jetzt auch, also er hat jetzt nicht das Rad neu erfunden, so, ne?
Ja. Also bei ihm geht's mir immer so, wenn ich dann höre, okay, der bringt das Album raus, dann ist immer so, ey, freue ich mich eigentlich irgendwie drauf, weil die anderen zwei davor habe ich auch eine Weile gehört. So, deswegen, ja.
Und dann möchte ich noch ein Videospiel empfehlen, tatsächlich.
Rhyme.
Und zwar habe ich ja...
Ach nee, hier, ja, ich weiß
vielleicht,
schon.
Vielleicht kann nicht jeder meinen Enthusiasmus teilen, aber da ich Urlaub habe, habe ich ein bisschen Zeit und habe mir Portal Knights runtergeladen und Portal Knights gespielt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es mega großartig und mich hat es super gehookt. Es ist ein Spiel, das hab ich habe es angespielt und habe ich gedacht, naja, ist okay, ist cool. Und dann kam der nächste Tag und dann habe ich gedacht, okay, mach's nochmal an. Dann habe ich wieder 3 Stunden gespielt und seitdem halt irgendwie jeden Tag wenigstens mal kurz reingezockt quasi. Es ist so ein bisschen eine Mischung aus einem RPG und Minecraft. Es sieht grafisch ein bisschen schöner aus als Minecraft, obwohl die Welten auch auf dieser Würfel-Haptik beruhen. Und man auch viel minen muss, also die ganze Zeit irgendwelchen Scheiß abbaut und so und farmen kann und Häuser bauen kann, genauso wie das bei Minecraft so exzessiv betrieben werden kann.
Okay, ist real.
Aber es gibt halt eben auch so eine übergreifende große Handlung, also dass du im Prinzip so ein Missionsziel hast, dem du auch permanent folgst. Und du kannst es eben auch, du kannst also eben die ganzen Shenanigans nebenbei machen, aber der wesentlichen Handlung folgen.
Ja.
Ohne dass ich das großartig anstrengen muss. Also du kannst richtig tief reingehen, glaube ich, und da richtig abnerden auf dem Spiel, aber du kannst halt auch sagen, ich mach das in 10 Spielstunden durch und dann ist die Sache damit vorbei und damit ist es gut. Und ich meine,
ja, Minecraft fühlt sich ab und zu an wie so ein Projekt.
Genau. Also, und das, ich glaube, aus Portal Knights kannst du auch ein Projekt machen, musst du aber nicht.
Musst du nicht, ja.
Und es hat 20 Euro im PlayStation Store gekostet, das ist nicht groß. Also es ging fix runterzuladen und es macht mega viel Spaß. Ich kann es nur empfehlen.
Ja, ich habe
und man kann es übrigens auch zu mehrt spielen.
Zu mehrt? Ich glaube, das ist ein subtiler Hinweis, Johannes.
Mit. Ja.
Ich muss ein Johannes, Luis.
Ich
bin für jeden
Freund. Ich habe gesehen, dass du es gespielt hast und habe auch mal schon danach erspäht, was das denn eigentlich ist.
Ja. Das war's von mir.
Okay.
Luis, was hast du so gehört?
Du
bist ja auch abgeschnitten.
Ja, letztes Mal sind meine Tipps leider ja der Schere zum Opfer gefallen. Ja. Jetzt bin ich auch wieder ein bisschen on the fly, was ich empfohlen habe. Genau, das ganz grandiose Debütalbum von Vöck möchte ich empfehlen. Figure, ich habe es letztes Mal schon empfohlen. Es ist leider abgeschnitten. Aber dieses Album ist super großartig.
Kannst du mal ganz kurz erklären, was Vöck ist und was die für
Vöck gemacht? Vöck sind 4 Hipster aus Island, die Elektro-Synthie-Synth-Pop machen,
okay.
Der aber auch schön düster daherkommt.
Okay.
Ich habe die schon mehrmals live gesehen, sind total zurückhaltende, fast introvertierte Jungs, also 3 Jungs, ein Mädchen, die auf der Bühne stehen und ihre Mucke da abliefern und die ist super intensiv. Also ist schon fast immer so ein bisschen Hypnose und so ein kleiner Trip, den man auf so einem Konzert von denen hat. Und die haben vorher 3 oder 4 EPs rausgebracht und jetzt halt das Album. Und das Schöne ist, dass das Album quasi diesen Sound auch so ein bisschen fortsetzt. Mhm. Also man erkennt sie wieder, aber sie sind auch ein Ticken düsterer geworden und auch ein bisschen experimenteller, also es kommt ein bisschen Autotune zum Einsatz und ein bisschen esoterischer, finde ich fast. Also, aber super schöne Melodien, die ins Ohr gehen, die einem auch zu gegebenem Anlass auch sicherlich Gänsehaut bereiten können. Ganz tolles Album, möchte ich bitte, dass das alle hören.
Möchte ich.
Sind auch irgendwie 9 oder 10 Tracks, relativ überschaubar, die auch alle sehr schön und schnell ins Ohr gehen.
Super.
Nice.
Dann habe ich 2 Doku-Tipps.
Zwei.
Den einen Tipp habe ich auch das letzte Mal schon gegeben, den gebe ich jetzt nochmal. I'm Not Your Negro.
Mhm.
Ist eine Dokumentation, die vor geraumer Zeit auf Arte lief. Darum geht es im Wesentlichen um die Geschichte der Bürgerrechtsbewegung in den USA in den 60ern.
Mhm.
Und das Ganze wird geschildert von einem guten Freund, dessen Namen ich jetzt leider nicht mehr im Kopf habe, von Malcolm X und von Martin Luther King.
Okay.
Und es wird quasi aus seiner Sichtweise und aus seinen Aufzeichnungen wird quasi erzählt, wie er das damals mitbekommen hat und wie eigentlich der Status quo damals war. Was hat das Ganze verursacht? Was hat es mit ihm gemacht? Wie ist das überhaupt in der schwarzen Bevölkerung angekommen? Was hat das für Diskussionen verursacht? Also da sind auch TV-Ausschnitte bei, wie eben dieser besagte Freund im Fernsehen auftritt und eben schildert, wie sich das eigentlich anfühlt, was der Weiße mit dem schwarzen Mann halt macht.
Ja.
Wo man dann halt auch zugeben muss, dass man richtig sauer wird, wenn man die Dokumentation guckt, weil diese weißen Talkshow-Master halt, also wirklich, die sind an Trumpismus, den sie in sich tragen, quasi nicht zu übertreffen.
Wow. Trumpismus.
Wahnsinnig intensive Dokumentation, die einen danach auch locker eine halbe Stunde so ein bisschen ratlos zurücklässt, weil man das alles erstmal sortieren muss, was man da gesehen hat. Ich habe sie leider nur auf Deutsch gesehen und sie wird auf Deutsch von Sammy Deluxe gesprochen. Was, ja. Was halt genauso irr ist, wie es Johannes gerade gesagt hat, denn der Typ ist jetzt kein begnadeter Sprecher, was jetzt also auch die Frage aufwirft, was er dann beim Rap macht.
Hallo.
So mega krass störend, man gewöhnt sich dran, aber man hat dann irgendwie schon so nach 15 Minuten auch mal so gemerkt, sag mal, was geht denn eigentlich mit dem Sprecher?
Was geht eigentlich mit Sammy Deluxe?
Was macht eigentlich Sammy Deluxe?
Er hat einen Podcast gestartet.
Natürlich hat er einen Podcast
wirklich? Gestartet. Wirklich? Schon vor einem Jahr. Und der war nur bei Soundcloud und ich glaube, er hat ihn nie weiterverfolgt. Ich habe nie wieder reingehört. Ich habe auch nur einmal kurz reingehört.
Davon offen mitbekommen. Sollen wir Sammy Deluxe mal einladen zu unserem Podcast?
Können
wir
machen. Sammy, komm vorbei. Komm
vorbei.
Dann frage ich dich mal, was du im Rap machst.
Grüne Brille und so.
Dann. Genau, das
was hat man früher gemacht?
Ja, ist ja okay. I'm Not Your Negro, auf jeden Fall sehr sehenswert, bitte anschauen.
Natürlich.
Und der zweite und damit auch mein letzter Tipp ist quasi relativ aktuell, ist jetzt nämlich bei Netflix gerade rausgekommen und heißt The Keepers.
Ui, das ist genau mein Ding. Wir hatten es letztes Mal schon von Crime-Dokumentationen, die so ein bisschen,
genau,
bisschen anrüchig ist.
Ich bin quasi bei How to Make a Murderer.
Ja.
Bin ich noch nicht so ganz reingekommen. Das habe ich mal angefangen. Dem will ich aber, glaube ich, wenn ich The Keepers durchhabe, auf jeden Fall mal eine Chance geben, weil ich davon auch nur Gutes gehört habe.
Ja.
Genau, The Keepers ist eine Dokumentationsserie in 7 Folgen, die sich mit dem Mord, dem ungeklärten Mord von Kathy Sesnick befasst. Oh Gott, da sind schon die beiden Bilder von diesen beiden Priestern. Boah, ey, das ist so schlimm. Die geben mir direkt Gänsehaut. Ne?
Ja, komm, schon einfach so ein altes Foto von so einer lachenden Nonne. Ist einfach
Nein. Das hier die beiden Typen da, die da, genau.
Klar, ist ein Priester.
Das ist, der linke ist Father Maskell. Der eine ganz entscheidende Rolle in dieser Serie spielt.
Spoilers.
Ja, das passiert in Folge 2.
Spoilers?
Folge 2? Was ist mit der ganzen ersten Folge?
Ja. Warum spoilerst du die nicht?
Goose Fraber. Goose Fraber. Kathy Sesnick ist eine Nonne an einer Mädchenschule. Kio nennt die sich. Mm. Fragt mich jetzt nicht nach dem Bundesstaat, ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls verschwindet Kathy Sesnick auf einmal in einem Abend. Und das wird dann irgendwann natürlich festgestellt. Kurz vorher oder kurz nach ihrem Verschwinden verschwindet eine weitere Frau, deren Leiche dann kurz darauf gefunden wird, die in einer sehr widerwärtigen Pose zurückgelassen wurde. Und kurze Zeit später wird auch die Leiche von Kathy Sesnick. Könnt ihr mal ein bisschen Respekt vor den Toten haben? Ey,
ja,
ist furchtbar.
Klar,
nur weil es heiß ist, müsst ihr nicht euren Respekt verlieren, ja?
Ist so unfassbar warm und feucht.
Das ist echt die Hölle.
Boah, ich hoffe, ihr kriegt gleich ein schlechtes Gewissen, wenn ihr
diese dramatisch.
Es ist super spannend und es ist super dramatisch und hat sehr heftige Augenzeugen-Interviews, die wirklich unter die Haut gehen und die, die einen wirklich sich gerade, auch wenn es vielleicht ein dezenter Spoiler ist, sich gerade als Mann sehr, sehr widerwärtig anfühlen und einen sich doch mitunter für viele oder einige Existenzen des männlichen Geschlechtes durchaus schämen.
Okay. Also wenn ihr euch richtig schlecht fühlen wollt, weil ihr weiß seid, schaut ihr I'm Not Your Negro. Wenn ihr euch richtig schlecht fühlen wollt, ihr Mann sein, schaut ihr Sister.
Beziehungsweise, wenn ihr richtig Hass auf die katholische Kirche auch schieben wollt, dann guckt euch diese Serie an. Aber allein schon, wie diese Serie erzählt wird, könnte man vielleicht unter Umständen als grenzwertig bezeichnen, denn sie ist schon sehr auf Drama ausgelegt und die Musik changiert auch sehr extrem zwischen Drama und Horror, was natürlich irgendwie gewollt ist, wo man sich aber fragt, ist das jetzt, wäre das nötig, weil das Thema dieser Doku würde es auch hergeben, dass es das nicht braucht. Mhm. Es ist schlimm genug, was da passiert ist, ohne es zu dramatisieren. Es weht ein Hauch Kai Diekmann durch die durch diese Doku. Aber wenn man ein bisschen Axe im Raum versprüht, dann riecht man von der Bild eigentlich nichts mehr. Also man gewöhnt sich daran.
Das ist ja, schön. Ich hatte das letzte Mal das auch so erzählt, das ist ja auch so ein bisschen Exploitation, so ein bisschen so Crime-Exploitation, so ein bisschen auch so, was haben die gemacht und was haben sie gefunden? Um Gottes Willen, ich will mehr wissen, ja, ob ich noch ein Foto vom Tatort sehe. Also, aber das ist, das muss man, ich habe das auch und ich schäme mich nicht davor.
Ich schäme mich auch nicht, vor allem, weil Dokumentationen, die so sind, sind meistens eher so, dass ich die dann tatsächlich gucke, sind so Zufallsergebnisse bei mir, weil dann, kennt ihr das bei Netflix, wenn ihr da euch was aussucht und ihr bleibt einfach auf irgendeinem Bild stehen und klickt da einmal drauf, dann startet ja auf einmal das von alleine. Mhm. Und dann fängt es an und dann sitzt du auf einmal da und denkst so, oh, das ist irgendwie interessant und dann hängst du auf einmal davon und
guckst eine Folge. Wenn ich schon mal hier bin.
Genau, wenn ich schon mal hier bin. Und ja, die erste Folge hat mich irgendwie gecatcht und dann habe ich weitergeguckt und jetzt hat es sich, ich habe jetzt wirklich 2-3 Tage keine Folge geguckt, weil ich das auch erstmal alles ein bisschen sacken lassen musste, was da passiert. Und das muss man dazu sagen, für eine amerikanische Doku ist die ziemlich explicit, was die Sprache auch angeht. Mhm. Also, fuck, die, ja, leider im wahrsten Sinne des Wortes, also mit den Erlebnissen, die Menschen in dieser Doku hatten, möchte man nicht tauschen. Ich möchte damit auch abschließen, ja, und aber eine Empfehlung aussprechen.
Das war gar nicht so böse gemeint.
Und gebe nun das Wort weiter an den Admiral.
Liebe Zuhörer.
Leutnant, eine Frage.
Ich bin.
Was hören Sie gerade?
Bin da für euch. Ihr habt super Empfehlungen gehört. Ich gebe euch jetzt meine Empfehlung. Das ist eine einzelne Empfehlung. Ich habe zwei Empfehlungen. So viel Zeit muss sein. Aber ich beeile mich. Empfehlung Nummer 1 ist ein Album, was eigentlich von sich aus nicht mehr empfohlen werden muss. Ihr habt es erfahren. Die Stimme des Grunge Rock, Chris Cornell, ist in den Freitod gegangen, allegedly. Und für alle Leute, die nicht wissen, wer Chris Cornell ist und tatsächlich nicht mitbekommen haben, Sänger von Soundgarden, Sänger von Audioslave, Sänger von seinen Solo-Projekten,
Sänger von sich selbst.
habt ihr auf jeden Fall schon mal gehört. Die Empfehlung, die ich rauswerfen will, ist, weil es eine Platte ist, die vielleicht dann doch wieder bei dem einen oder anderen untergegangen ist. Bei mir ist sie untergegangen und ich habe sie wieder belebt und habe mich sehr darüber gefreut. Und das ist die Platte von Temple of the Dog, namens Temple of the Dog, was meines Wissens eine Supergroup damals war, die aus den Mitgliedern von Pearl Jam bestand und dem Sänger von Chris, und Chris Cornell als Sänger, irgendwie sowas, halt diese Grunge-Bands. Texte muss man nicht so unbedingt drauf hören, geht viel um Heroinsucht und dass man es ja blöd findet, als weißer Rockstar mit langen Haaren, dass Leute in Afrika hungern müssen. Also darum geht es auch viel. Trotz alledem, geile Rockplatte, geile Grunge-Platte, wenn man mal wieder Bock hat auf so richtig schmutzigen Mellow Grunge, sollte man sich das mal reinfahren. Zweite Empfehlung, und damit beende ich meine Empfehlungsrunde auch, ist Noisy, kennt jeder. Die haben eine YouTube-Reihe namens Under the Influence, wo sie so kleine Mini-Dokumentationen über gewisse Genres oder gewisse Bewegungen machen. Und da gab es schon mal eine über Krautrock, jetzt kam ganz neu raus, eine über Glamrock, heißt Under the Influence Glamrock. 20 Minuten, wo Glamrock herkommt, was Glamrock für Rockmusik und populäre Musik bedeutet, irgendwie aufschlüsselt, fand ich schön, lustig, cool, ich mag sowas, so MTV Master Style, 20 schön, Minuten, lustig, cool. 20 Minuten Dinge. Die Thesen, die sie da rauswerfen, finde ich ein bisschen übertrieben, also sie machen so Glamrock, David Bowie, Glamrock-Bands irgendwie in England, auch irgendwie Motley Crue und sowas. Und dann halt Hip-Hop, Lil Uzi und Young Thug so als Endstation von dem Ganzen. Und Glamrock sei so die Bewegung, die es zum ersten Mal möglich gemacht hat, das zu sein, was man wirklich will. Finde ich jetzt ein bisschen großes Fass. Trotz alledem kann man sich sowas reinfahren. Da füllt man immer so ein bisschen Background-Wissen auf und versteht so ein paar Zusammenhänge. Kann ich stark empfehlen.
Mhm. Weißt du, was wir auch noch empfehlen können?
Oh, spießlos.
Dass wir mal 5 Sterne auf iTunes bekommen.
Guck mal hier.
Toll, den 1024-Podcast, den kann man immer empfehlen.
Richtig.
Wenn ihr uns...
Spiel, Spaß und Überraschung. Ohne Schokolade.
Schön, geil und cool. Ja, was hast du gesagt? Schön, lustig, cool.
Schön, lustig, cool.
Wenn ihr Bock habt, uns ein bisschen was Gutes zu tun, dann empfehlt uns euren Freunden, abonniert das ganze, den ganzen Podcast-Kram in eurem iTunes-Player oder hier bei, ich deute jetzt auf irgendwas, was die Hörer nicht hören, aber die Seher sehen. Yo. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, in welche Richtung der Abonnieren-Button ist. Aber ich muss darauf nicht zeigen, weil ihr wisst, wo der ist.
Links unten. Das ist schon richtig. Du hast so.
So ist der Abonnieren-Button?
So.
Okay. Ihr wisst, wo der ist. Ihr kriegt es hin. Ihr seid bei YouTube. Ihr seid junge Kids. Ihr habt gelacht über den Fidget Spinner, den ich in der Hand hatte.
Ja, hoffst du.
Gebt uns ein paar. Ja, ausgelacht.
Die Leute haben über dich gelacht.
Okay, jetzt ist wirklich durch.
Die Kids sind doch alle internetsüchtig dann.
Gibt's, genau. Gibt's uns bei iTunes auch. 5 Sterne gibt's da. Wäre auch geil. Ansonsten, wenn ihr uns eine E-Mail schreiben wollt, hallo@1024.org. Fragen, Feedback, Wünsche, Ideen, Beschwerdebriefe, keep them coming. Keep them coming. Das war 1024. Ich bin Johannes gewesen. Neben mir sitzt Paul.
Macht's gut.
Und Louis war auch am Start.
Ich wünsche einen schönen Feierabend.
Passt auf euch auf. Lasst euch anquatschen. Adios.
Tschüss.